Also hallo, herzlich willkommen. Ich bin Stefanie und ich stelle euch heute den Winzer und Weinküfermeister Stefan Bönsch vor, den ich 2001 in Schloss Wackerwald kennengelernt habe, als ich meine Ausbildung dort absolviert habe. Und Stefan, vielleicht kannst du uns gerade mal erzählen, wie du zum Wein gekommen bist und auch jetzt zu deinem eigenen Weingut, wie dich der Wein bis dahin begleitet hat.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also ich bin der Stefan Bönsch mit einem kleinen Weingut im Anbaugebiet Sachsen. Also das Weingut an sich hat 1,8 Hektar Größe. Und wie es dazu gekommen ist, werde ich jetzt so ganz in einem kurzen Abriss meiner Lebensgeschichte erzählen. Bevor man natürlich darüber erzählt, sollte man vielleicht nochmal gucken, wie ist das sächsische Anbaugebiet aufgebaut? Was hat es für Eigenheiten? Wir sind ein ganz, 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 ganz junges Anbaugebiet. Im Grunde genommen ist das Anbaugebiet schon sehr alt. 800 Jahre, 850 Jahre geht das schon zurück. Aber die Weingüter, so wie es in Baden oder Rheinland-Pfalz ist, sind natürlich wesentlich jünger, um die 30 Jahre. Das hat einfach was mit der Geschichte zu tun, dass zu DDR-Zeiten es im sächsischen Anbaugebiet zwei Betriebe gab. Das war die Sächsische Winzergenossenschaft und die VEG Weinbau Radebeul, was jetzt inzwischen Weingut Schloss Wackerbarth ist, wo wir uns ja kennengelernt haben. Und das Weingut Radebeul, also die VEG, hat im Grunde genommen Sektgrundweine hergestellt und die Winzergenossenschaft hat Weine hergestellt, die für den hohen Staatsadel waren. Und man sagte den Wein damals hinterher, dass sie eigentlich sauer sind. Wir sind ein sehr nordöstliches Anbaugebiet. Also wir waren bisher immer das nordöstlichste. Aber wie ihr alle wisst, der Klimawandel ist im vollen Gange. Und die Weinwelt verschiebt sich immer Richtung Norden. Ich sage manchmal so, in 50 Jahren haben wir hier vielleicht die Toskana, also die sächsische Toskana. Oh. Ja, genau, mit Zypressen und Hügeln und den Grillen, die da zirpen. Ja, und so stammt man natürlich nicht aus einer klassischen Winzerfamilie, wie es eben in den anderen Anbaugebieten ist. Und meine Wenigkeit hat studiert Wasserwirtschaft. Ich wollte Meteorologe werden. Das Studium hatte ich aber abgebrochen und wusste dann, ich wollte irgendwas draußen machen, in der Natur, in der Umwelt sein. Und so bin ich dann natürlich über das Berufsinformationszentrum zum Winzer gekommen. Und die Winzerausbildung damals, das waren zwei Betriebe, das war einmal Schloss Broschwitz und Schloss Wackerbarth. Mittlerweile gibt es, glaube ich, so 7 bis 10 Betriebe, die ausbilden. Also da hat sich auch was getan in den letzten Jahren. Ja, und die Ausbildung zum Winzer natürlich, ganz klassisch, beginnt im Herbst zur Weinlese. Und 1998 war es dann eben so, dass die Weinlese startet und wir schneiden die ganze Zeit die Trauben ab und man schneidet und schneidet. Wie gesagt, eine sehr monotone Arbeit, als Lehrling natürlich dann auch in der Füllung gewesen. Flaschen aufsetzen, Flaschen absetzen, Flaschen einstapeln. So dachte ich dann natürlich, ist nicht so richtig meine Welt und war kurz davor eigentlich diesen Beruf, diese Lehre abzubrechen. Aber mich hat dann eben die Sensorik gefasst und wie die Weine aus anderen Anbaugebieten schmecken können, wie die Weine von den Winzern unterschiedlicher Rebsorten alles eben so schmeckt, das hatte mich fasziniert. Wie kommt die schwarze Johannisbeere in eine Scheurebe rein? Also man macht keine Frucht da rein, sondern es ist die Beere an sich, die eben so schmeckt. Und jeder Wein schmeckt anders. Von jedem Winzer in Riesling, vom Winzer A oder vom Winzer B, gleich aus dem Nachbarort, ist wieder was anderes. Und das hat mich fasziniert. Und ja, so habe ich zu diesem Beruf und zu dieser Leidenschaft gefunden, da unterschiedliche Sachen eben rauszuarbeiten. Aber das ist dann eben erst mit der Zeit gekommen. Also.
Ja. Klar, das braucht auch Zeit. Und dann später hast du deinen Meister und deinen Küfermeister noch hinzugefügt. Und hast aber nebenbei, hast du ja auch immer schon Wein gemacht.
Genau, ne? Ich hatte dann 2006, hatte ich dann meine erste Terrasse in der Radebeuler Lößnitz bekommen. Ist eine große Lage, goldener Wagen. Alles Steil- und Terrassenlagen. Und da hatte ich meine ersten zwei Terrassen bekommen mit Riesling und Spätburgunder. Da haben wir eben dann so um die 50 Liter ausgebaut und den dann zu Omas Geburtstag ausgeschenkt oder die eine oder andere Flasche vielleicht verkauft, um sich den nächsten Konzertbesuch zu organisieren. Und Tja, so ist die Leidenschaft halt erst richtig groß aufgekommen dann, dass man sich abends im Weinberg getroffen hat, die Arbeit gemacht hat mit Freunden zusammen. Und es war immer eine Sache auch mit Familie und Freunden, wie gesagt. Und die Familie hat dann immer gesagt, Stefan, warum machst du das nie selber für dich, also für dich? Und da habe ich gedacht, naja, in Sachsen kriegst du eh keine Fläche, also weil die Flächen hier in Sachsen sind sehr rar. Die Struktur des sächsischen Anbaugebietes ist Terrasse, Terrasse, Waldstück, Biotop, kleiner Hügel, Wiese, Terrasse, Terrasse. Und so bekommt man halt keine ganzen Lagen hier zusammen. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt hast du deine zwei Terrassen und machst das erstmal so weiter und machst ein bisschen Wein und ansonsten gehst du arbeiten und verdienst das Geld. Und die Qualität kannst du ja in Schloss Wackerbarth, sage ich mal so, mit bestimmen und mit heraufsetzen. Naja, und wie du sagst eben, dann kam der Meister und zur Meisterschule in Weinsberg dann gewesen, wieder ein halbes Jahr. Und unser Professor für Arbeitsschutz und Medizin, also Arbeitsmedizin und Schutz, sagte damals zu uns, das war ein weiser Mann, der sagte, wenn ihr nach Hause kommt, wird sich was ändern. Und da habe ich gedacht, tja, vielleicht ändert sich was auf dem Heizzettel, aber naja, es hat sich was geändert. Der Drang nach außen war dann da gewesen und ich wollte natürlich von Schloss Wackerbarth dann weg. Ich war dort 10 Jahre gewesen und habe dann die Herausforderung gesucht, zum Weingut Matthias dann eben zu gehen, also in Coswig, nebenan in Weingut, 5 Kilometer entfernt. Und dort war ich dann ein Jahr gewesen und habe den Jahrgang 2012 gemacht. Und die waren sehr zufrieden, und aber ich nicht so, weil ich habe mich mit der Chefin da nicht so ganz verstanden. Tja, und so war dann der Startschuss in die Selbstständigkeit gekommen.
Also eigentlich war es ein Glück, dass du dich mit dir nie so gut verstanden hast, dass du sozusagen die Motivation oder den Druck hattest, dich neu zu orientieren. Und dadurch ist das jetzt eigentlich so konkret entstanden.
Genau, also ich hatte dann... Also ich wollte nie wieder zu Schloss Wackerbarth zurück. Ich wollte auch nie in einen anderen Betrieb gehen, weil ich dachte, irgendwie willst du deinen Tag doch ein bisschen selber bestimmen und du willst deine Sache selber machen. Das hatte mich irgendwie, hatte mich das dann ja so fasziniert. Und wenn ich heute noch so drüber nachdenke, ist es im Angestelltenverhältnis, sagt man 16 Uhr, 15 Uhr, man guckt auf die Uhr und denkt, oh Gott, eine Stunde noch. Und wenn ich unterwegs bin, und es ist 16, 17 Uhr, dann denke ich, oh Gott, noch so viel zu tun? Ja, ist schon zu spät. Und ja, das ist das Schöne am Selbstständigsein. Und so war es dann eben gewesen. 2013 habe ich dann auch die erste Weinbergslage neu dazu bekommen. In Meißen draußen, linkselbisch. Eine sehr schöne Lage. Lös Lehmboden. Ne? Also auf die Böden kann man ja dann nochmal eingehen. Das ist ja das, was das sächsische Anbaugebiet eigentlich so prägt. Ja, und das war dann der Start in die Selbstständigkeit. Ich habe für andere Winzer die Weinbergsarbeit gemacht und habe nebenbei meinen eigenen Wein gemacht und hatte dann 2013 mit der ersten Weinbergslage dann, also mit der zweiten sozusagen in Meißen, meinen ersten Ertrag von knapp 1000 Flaschen.
Ja. Was für eine Rebsorte war das?
Ach, da auf diesem Berg. Da waren 4 verschiedene Rebsorten waren da drauf gewesen, so wie es die Winzer eben gehabt haben. Die Winzergenossenschaftswinzer, die haben die Rebsorten angebaut, die sie eben wieder haben wollten. Und so ist das ganze sächsische Anbaugebiet von tausenden von Rebsorten geprägt auf kleinsten Flächen. Und auf dieser Fläche Weißburgunder, Grauburgunder, Müller-Thurgau, Riesling und Traminer. Also man merkt schon 5 verschiedene Rebsorten auf 1000 Quadratmeter. Das ist allerhand viel, großes Spektrum. Und die habe ich alle zusammen zu einem Cuvée gemacht, weil es wirtschaftlich so am besten war. Und mein Riesling und mein Spätburgunder vom Albertsberg, den habe ich dann eben so vermarktet. Und hatte dann zur ersten Jungweinprobe, die wir gemacht haben, war ich innerhalb von 1 Stunde ausverkauft. Also wir hatten auch ein paar Gastronomen dabei. Die haben gesagt, ich möchte gern von dem Wein 90 Flaschen, von dem 100 Flaschen. Da habe ich gesagt, okay, ich habe nichts mehr.
Ja,
ach, schön. Nee, das war ein sehr spannender Moment, weil ich eigentlich damals dachte so, was sagen die zu deinem Wein, was du gemacht hast. Ne? Also das Weinmachen an sich ist ja schon, sag ich mal so, seine Seele zu zeigen. Und man gibt sich das ganze Jahr Mühe, was zu machen. Und man findet es toll. Und wenn dann jemand sagt, du, das ist dir aber nicht so gelungen, dann ist das natürlich für dich ein kleiner Rückschlag. Und so habe ich dann gedacht, na, mal sehen, was die sagen, aber die waren begeistert und mittlerweile habe ich halt mit den Gastronomen zusammen in Dresden, das sind 3-4 Stück, die Top-Gastronomie, die unsere Weine dann halt seitdem nehmen und was für mich dann auch eine Sicherheit ist, die dann zu vermarkten und zu verkaufen. Ja, 2013, genau. So, ja, und dann ging es weiter. Ich habe, wie gesagt, dann für ein paar Winzer so nebenbei mitgearbeitet, 4 Tage, dann 3 Tage für mich. Und irgendwie habe ich immer gedacht, meine Fläche, die könnte größer werden. Ich hatte dann auch die ersten Anfragen für Flächen, willst du die haben? Und ich habe dann immer abgewählt, erstmal noch so die nächsten 1-2 Jahre, weil ich dann wusste, die Flächen, die reichen mir im Prinzip noch nicht ganz aus, um sich richtig selbstständig zu machen. Und so war ich dann erstmal weiter arbeiten gegangen, aber das Arbeiten für die anderen Winzer habe ich gedacht, jetzt schindest du dich auf den Berg ab und es ist gar nicht deins, du machst es nicht für dich, sondern du machst es eigentlich nur fürs Geld. Und das war dann so der Moment gewesen, wo ich dann, war das 2016, 2017 war ich dann noch bei Martin Schwarz draußen in Meißen arbeiten, noch 3 Tage angestellt und letztes Jahr dann habe ich mich komplett selbstständig gemacht. Also im Jahre 2019 im April. Da bin ich sozusagen dann ins Becken reingesprungen. Und bis dahin habe ich natürlich meine Rebflächen sukzessive aufgebaut. Also diese 1,8 Hektar sozusagen teilen sich auf in 6 verschiedene Lagen. 3 in Meißen, 2 in Radebeul und 1 in Dresden. Also man merkt schon, die Lagen liegen weit auseinander. Ist einerseits eine Risikostreuung vor Hagel und Frösten. Es ist ja jede Lage ein bisschen anders. Und was das Schöne natürlich ist, es sind verschiedene Böden.
Genau. Und das Schöne ja auch in Sachsen sind ja auch noch ganz viele Terrassen. Also es ist natürlich total arbeitsintensiv. Also, aber es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, besonders einfach dort zu arbeiten, weil man hat immer diesen wunderschönen Ausblick von da oben und auch einfach diese Trockenmauern und diese gehaltvollen Beeren oder beziehungsweise auch die Weinstöcke, die einfach auch schon ein gewisses Alter haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, wie alt deine Weinreben gerade aktuell sind oder wie viel du gerade nachpflanzt oder welche Rebsorten auch. Mhm. Aber ich habe das damals immer als sehr besonders empfunden, da zu arbeiten.
Das stimmt. Ich war auch mal ein halbes Jahr in Österreich gewesen und im Burgenland. Das war klein nach der Lehre, das war bloß für ein halbes Jahr gewesen. Und dort hat die längste Weinzeile war 800 Meter lang. Und als ich wieder nach Hause kam, dann nach Dresden, nach Radebeul, und ich stand zum ersten Mal auf der Terrasse, wo die Zeilen, sage ich mal, so 30, 40 Meter lang sind und man macht was, man sieht, was man geschafft hat, dann ist das für mich eine ganz andere Motivation. Und man guckt den Berg hinunter, man sieht die Stadt, man sieht die Landschaften, man sieht die Tiere, die Vögel, sieht man von oben teilweise, weil man über diesen Vögeln sozusagen steht. Ist absolut spannend. Und die Wettergeschehe, wie das Wetter von links nach rechts wandert, wie die Wolken da entstehen, das ist immer was sehr Spannendes auf den Bergen. Und bei den Rebstöcken natürlich, was du angesprochen hast, ist es so, dass die alten Rebstöcke bei mir gar nicht so eine große Rolle mehr spielen. Obwohl, ich habe jetzt eine Weinbergslage übernommen, da gibt es 120 Jahre alte Goldrieslingstöcke, das sind die ältesten von 6.
Wow.
Und wenn du die anguckst, das ist Wahnsinn. Also das sind halbe Stämme, aber die sind von innen richtig hohl und da fließt wirklich nur noch wenig Saft durch, aber die Wurzeln gehen eben ganz tief und so, aus sowas könnte man eben alte Reben machen, also vom Wein her, also eine alte Rebe, so kann man das dann nennen. Aber ansonsten habe ich unheimlich viele Sachen neu angepflanzt, weil, wie gesagt, die Reben alle durcheinander standen, viele Rebsorten standen zusammen, die für mich nie gepasst haben. Und ich bin ein Mensch, ich mache die Sachen, die ich möchte. Also ich möchte die Weine verkaufen, die ich selber gerne trinke oder wo ich mich verwirklichen kann. Es gibt zwar sogenannte Trendweine, Sauvignon Blanc oder eben je nachdem, beim Roten wäre es vielleicht Merlot zum Beispiel, gibt es jetzt auch schon teilweise in Deutschland angepflanzt. Das sind so eine Sachen, wenn mir das nie gefällt, dann pflanze ich es nie an. Und wenn mir es gefällt, dann probiere ich es. Und so haben wir in Meißen zum Beispiel grünen Veltliner gepflanzt. Bin ich jetzt der Einzige in Sachsen, aber nicht, weil ich der Einzige sein will, sondern weil ich einfach grünen Veltliner liebe. Und ein bisschen Syrah haben wir auch in Radebeul stehen, der jetzt natürlich erstmal nicht mehr steht, weil dort wurden die Mauern neu saniert. Und die Zeilen sind natürlich dem Syrah und die Mauern, der Syrah ist den Mauern zum Opfer gefallen. Ja, und ansonsten haben wir viel Scheurebe, Spätburgunder, Riesling aus verschiedenen Lagen, Traminer und Grauburgunder und Weißburgunder jetzt auch demnächst.
Also schon eine breite Palette, ne? Und dann hast du ja diese neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Laurot oder Bonner.
Genau, Laurot und Bonner, genau. Den Bronner nehmen wir für den Sekt. Wir machen Flaschengärung noch. Die ist jetzt 2 Jahre, liegt auf der Hefe und wird jetzt endlich.
Macht ihr das bei dir im Keller oder macht ihr das woanders? Weil es bedarf ja auch manchmal anderen Utensilien für die Flaschengärung.
Die habe ich bei mir selber gemacht. Die ist schief gegangen. Die ist bloß bis zur Hälfte vergoren. Also der Sektgrundwein kommt ja in die Flasche mit Hefe und Zucker zusammen und vergärt dann nochmal ein zweites Mal. Und das Problem ist einfach, bei der zweiten Vergärung, ich bin eigentlich in einem Sektgut groß geworden, ne? Bei Wackerbord, 10 Jahre gewesen und habe es immer hingekriegt, meinen eigenen Sekt zu machen. Aber wie es eben so ist, braucht man natürlich immer eine gleichbleibende Temperatur. Und wenn man jetzt natürlich ein Haus hat, wo es einen Keller gibt und der ist schon voll, dann wandern die Flaschen in den Kisten einmal dahin und einmal dorthin, weil man immer wieder mal was anderes braucht. Und so ist es mir natürlich passiert, dass bei der ersten Charge der Sekt nie weitergegoren hat. Der hat die Hälfte vergoren und ich habe den dann irgendwann wieder aufgemacht und das ist dann bei mir Glühwein geworden. Aber die zweite Charge habe ich jetzt abgegeben zum Versekten und wir werden sie jetzt, denke ich mal, in der nächsten Zeit degorgieren. Und dann gibt es halt den Sekt aus dem Bronner und aus dem Laurot, der am Lingner Schloss steht in Dresden, machen wir einen einfachen Rosé bloß. Also kein Rotwein, sondern einfach den Rosé für uns.
Genau, weil die Farbstoffe sozusagen in der Schale drinne sind und nicht in der Beere. Und wenn man sozusagen den nicht vergärt auf der Maische, auf den Schalen, dann kriegt der nur so einen kleinen Rosé-Touch sozusagen.
Wenn wir es gleich abpressen, haben wir einen schönen Blanc de Noir. Auch aus dem Spätburgunder. Wunderschön. Und ansonsten, ja, bei den Lagen ist noch hervorzuheben, bei uns alles Steillagen, alles Terrassenlagen, 50% Steigung. Die steilste Lage ist in Niederwarta, ist linkselbisch. Vom Boden her absolut interessant. Wir haben dort Feldspat und Glimmer drin. Also das ist wirklich, man steht auf dem Felsen. Und die Lage bauen wir auch komplett einzeln aus. Das ist das Schöne eben, wenn man eine kleine Fläche hat, kann man sich viel mit diesen ganzen einzelnen Terrassen und Lagen beschäftigen. Also wenn man große Flächen zusammenhängt hat, ja, da hat man zwar ein bisschen mehr Wein, aber das funktioniert ja sowieso in Sachsen nie, dass man so viel hat. Und da können wir es schon ein bisschen hervorheben und was Besonderes halt draus machen, wirklich eben aus dieser Lage.
Also wie du vorhin schon sagtest, ihr habt ja alles an Böden da, Löslehm, Sand, genau. Verwitterungsgestein, Zyanit, Gneis und das spiegelt sich ja auch in dem Wein oder auch in deinem Wein dann sehr speziell wieder. Also wenn wir die Weine dann verkosten, ist es dann immer interessant zu sehen, wie die Mineralität oder dieses Aroma dieser Böden, wie sich das in den Weinen widerspiegelt.
Genau, also man erkennt die Weine aus Niederwarta heraus, man braucht da zwar ein bisschen. Man muss es schon mal probiert haben einfach und dann nochmal probieren. Und irgendwann merkt man diesen Ton, dass der sich immer widerspiegelt. Und das haben wir jetzt dieses Jahr erst gemerkt. Meine Frau, die Andrea, die sehr viel mitmacht. Und sie hat die Scheurebe probiert und hat gesagt, Stefan, hast du die Scheurebe, die ist ja aus Niederwarta mit drin in der Scheurebe, also in der richtigen Scheurebe. Die haben wir sonst immer aus Meißen gekeltert, die richtige Scheu. Und dieses Jahr ist die Scheu aus Niederwarta mit in diese Scheu mit hineingekommen. Und da hat sie gesagt, Stefan, hast du dieses Jahr die Scheu aus Niederwarta mit drinne? Weil dieses speckige Aroma, also man kann es wirklich mit was Speckigem vergleichen, diese Mineralität, die findet man in Meißen eben nie wieder. Die findet man wirklich nur in Niederwarter. Und das hat sie eben gemerkt und das ist halt das Schöne, wenn man die Lagen halt dann so rausarbeiten kann. Wobei die Scheu aus Meißen eben von Löss-Lehmboden kommt, Grüner Veltliner genauso, das wären absolut fette Weine. Also die haben eine wunderschöne Fruchtstruktur, Säure haben sie auch da, weil das Wasser einfach länger im Boden ist. Sind einfach gehaltvollere Weine und die Weine von diesen Gesteinsböden sind einfach filigraner und ja, da passt auch dann eben mal ein schöner Riesling. Grauburgunder haben wir dort auch stehen, ja, Scheurebe und den Bronner für den Sekt.
Genau. Baust du die Weine dann auch, die gehaltvolleren Weine, in einem Holzfass weiter aus oder arbeitest du mit Edelstahlfässern?
Also wir nehmen Edelstahl zu 80%. Ansonsten nehmen wir, wir haben letztes Jahr jetzt mein erstes Halbstück Fass, habe ich mir gekauft. Großer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Haben wir komplett den Riesling drin vergoren. Und dann.
Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, Halbstück Fass, wie viel Liter und was ist das Besondere an dem Fass?
Halbstück heißt 600 Liter. Also das eine Größenbezeichnung. Es gibt das Stückfass, das ist das 1200-Liter-Fass. Es gibt auch dann Doppelstückfässer oder dann eben Halbstückfässer. Und Halbstück, ja, wie gesagt, heißt 600-Liter-Fass. Also die Größe ist slowenische Eiche, ist aus einer österreichischen Küferei, die das hergestellt haben. Mit denen haben wir schon früher gearbeitet, auch bei Wackerbord. Und ich fand die von der Struktur her, was die mit dem Wein sozusagen macht. Also ich will die Weine nicht groß verändern, sondern ich möchte die Weine eigentlich nur begleiten mit dem Fass. Mhm. Und das Fass an sich, die Eiche, ist ein reines Naturfass. Also es ist nicht getoastet von innen, wie die Barriquefässer eben so hergestellt werden. Die werden ja getoastet von innen. Und das Halbstück oder das Doppelstück fast, die werden eben nicht getoastet. Das ist wirklich, man sagt, Weingrün dazu. Da geht es nur darum, Tannine aus dem Holz rauszubekommen und dass der Wein atmen kann, dass der Sauerstoff bekommt, dass der besser reift. Deswegen, ja, das Halbstück fast für die Reifung. Dann der grüne Veltliner, den haben wir im sächsischen Eichenfass drinnen liegen, aber das liegt auch an der Menge. Da haben wir kleinere Fässer, so 100-Liter-Fässer, auch nicht getoastet. Und Spätburgunder haben wir auch im sächsischen Eichenfass, das aber wirklich dann im Barrique liegen. Und das ist halt für mich, bedeutet da halt die Regionalität auch, das wieder zu spiegeln. Sächsischer Wein kann auch in sächsischer Eiche. Aber die sächsische Eiche ist von meinem Geschmack her sehr rau, also die braucht unheimlich viel Zeit. Ich denke mal, das hat auch was mit dem Klima einfach zu tun, dass wir hier in Sachsen ein raueres Klima haben. Wenn wir Richtung Westen gehen, haben wir meteorologisch gesehen, da haben wir wieder den Kreis geschlossen zum Meteorologen. Wir haben viele, viele Wetterlagen, die aus den Meeren her entstehen, also das mediterrane Klima, das haben wir Richtung Westen gehen, Richtung Osten gehen, haben wir dann eben schon ein sehr kontinentales Klima, was wesentlich strenger ist, nach oben und nach unten hin gesehen. Also was kälter und was wärmer ist. Aber die konstante Wärme haben wir wieder mehr in den westlichen Gebieten. Und deswegen denke ich, dass diese Eichen, die hier wachsen in unserer Umgebung, dass die einfach ein raueres Klima haben und somit haben die auch einen etwas raueren Ton in dem Wein dann, was wieder mehr Zeit braucht. Um das mal so zu beschreiben.
Und zum Thema, ihr arbeitet ja auch nachhaltig, oder ist ja auch so ein bisschen eure Philosophie. Ihr seid jetzt nicht biozertifiziert, aber also warum nicht? Warum ist diese Entscheidung da, wir wollen uns jetzt nicht zertifizieren lassen?
Ja, das ist, ich sage mal so, wer mich kennenlernt, der weiß, wie ich ticke. Und die Zertifizierung an sich, die bedeutet mir gar nichts. Also ich denke mal, man kann sich zertifizieren lassen, aber trotzdem gar nicht so biologisch denken. Und das einfachste Beispiel ist für mich immer der Bio-Apfel aus Neuseeland oder, ich sage mal so, der konventionell erzeugte Apfel aus Sachsen. Und die Geschichte ist, die Zertifizierung, das kostet Geld, das kostet Nerven, das kostet einen Haufen Zeit und letzten Endes, meine Kunden, ich kenne alle meine Kunden, ich bin auch dran bedacht, wieder neue Kunden zu bekommen. Das ist natürlich auch schön. Aber wenn man sich kennenlernt, die wissen, wie ich arbeite. Wir verwenden keine Herbizide. Das kann ich auf jeden Fall verneinen. Wir gucken, dass wir die Pflanzen mit organischen Dünger düngen. Also wir bringen Stroh aus, wir bringen Mist aus. Wir bringen auch Haarmehlpellets aus oder eben bei der Bewirtschaftung her kann man sagen, oder sind wir beim Pflanzenschutz, gucken wir schon, dass die Pflanze Ackerschachtelhalm kriegt, dass die genug Nährstoffe kriegt, dass die einfach Abwehrstoffe bildet. Aber bei 5, 6 verschiedenen Lagen, die alle irgendwo in 50 Kilometer Umkreis liegen, kann ich nie jeden Tag auf jeder Lage sein. Und deswegen müssen wir dann auch mal sagen, wir müssen auch mal zum konventionellen Pflanzenschutzmittel greifen und dass wir dort einfach die Sicherheit haben, dass die nächsten 2 Wochen nichts passiert mit Mehltau, echten Mehltau oder falschen Mehltau. Deswegen würden wir nie eine Bio-Zertifizierung kriegen. Aber ich gucke, dass die Weinbergslagen an sich, das beste Beispiel bei uns ist Meißen, habe ich jetzt 3 Jahre lang einen Versuch gemacht. Ich habe eine Rebe unten stehen lassen, wo wir eigentlich gerodet haben. Ein Riesling ist das, den habe ich nie behandelt. Und ich habe jetzt seit 3 Jahren festgestellt, dass der Mehltau, also der falsche Mehltau, Peronospora, geht immer Ende Juni in diesen Stock hinein. Vorher passiert nie was. Und da habe ich dann letztes Jahr zum ersten Mal, erst im Juni, den ersten Pflanzenschutz dort gemacht. Und es ist nichts passiert. Und das versuche ich mit vielen Lagen so hinzukriegen, dass man guckt, wo kann man was wieder einsparen. Gerade Pflanzenschutzmittel sind teuer. Und es macht doch keinen Spaß, die auszubringen.
Auf jeden Fall.
Deswegen gucken wir halt, dass wir das über Stärkungsmittel, also Pflanzenstärkungsmittel machen, größtenteils. Und Unkraut wird immer mit der Sense, wird halt niedrig gehalten. Wir gucken, dass wir die Trauben halbieren, dass wir die Laubwand frei halten, dass es immer schnell abtrocknen kann. Und ansonsten, wenn mal irgendwo ein Ölfleck, so nennt man diese Peronospora, das sieht man auf den Blättern, wenn da wie so ein Ölfleck entsteht, wenn da eben mal einer drauf ist auf den Blättern, ja, mein Gott, dann ist er drauf. Dann, aber man muss natürlich dann die Anlage gut begutachten.
Ja, also. Na klar, als Ganzes sehen auch, wie weit die Anlage dann betroffen
richtig.
Ist.
Richtig, ne? Genau. Ja, und dann gucken wir mit unseren Lieferanten auch ein bisschen, ne, dass die aus der Region kommen. Die Flaschen kommen von hier, die Korken kommen aus Portugal. Naja, das geht nie anders. Und die Gläser, die Weingläser zum Beispiel, die kommen auch hier aus der Lausitz. Und wir schauen einfach, dass wir da mit den Kunden und Lieferanten einfach ordentlich umgehen, sich öfters mal melden. Jetzt gerade in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, dass man den Gastronomen dann auch mal noch einen größeren Preisnachlass lässt oder sowas, weil die helfen uns und wir helfen denen. Weil die können nie ohne uns und wir können nie ohne die. Und das ist einfach, das muss man verstanden haben. Ja, das ist so unsere Herangehensweise an den Wein.
Und ihr habt ja schon eine sehr besondere Lage für das Weingut. Ihr seid jetzt in Langebrück. Da würde man ja jetzt nie unbedingt ein Weingut vermuten. Was hat euch dahin verschlagen?
Also Langebrück kannte ich noch von früher. Hier gab es das Feriendorf und da war man mal im Ferienlager. Aber ansonsten, Langebrück an sich hat natürlich wirklich nichts mit Wein zu tun. Wir sind in der Nähe von Radeberg. Das ist die große Bierstadt. Und die Langebrücker an sich, naja, sind schon ein bisschen schwieriges Völkchen. Also bis wir hier angekommen sind, sind schon 1, 2 Jahre ins Land gegangen. Aber mittlerweile nennen die Langebrücker mich unseren Winzer. Und da, also unsere Winzer, die sind mittlerweile stolz auf das, dass die hier einen Winzer auch haben. Nach Langebrück sind wir gekommen durch meine Frau. Also sie hat damals, wo ich bei Wackerbart noch war, angestellt war, wollte sie immer raus aus Radebeul ziehen. Und ich habe gesagt, solange ich einen Arbeitsweg von einer halben Stunde habe, geht alles. Und als ich dann 2011 meinen Meister gemacht hatte, hat sie ein Haus gefunden. Und ich war auf der Meisterschule und ich habe gesagt, ich brauche nur einen kleinen Keller, wo ich meine Glasballons aufstelle. Und da hat sie ein Haus gefunden und tja, dort sind wir dann eingezogen. Also das hat sie dann gekauft mit ihrer Schwester zusammen. Und als dann aber mein Betrieb immer größer wurde und meine Selbstständigkeit richtig losging, haben wir gemerkt, wir haben gar keinen Platz dort zum Wein machen. Und da hat die Andrea dann wieder geguckt, hier innerhalb von Langebrück, wir waren ja hier schon angekommen, da haben wir dann diesen alten Gasthof, wo wir jetzt drinnen wohnen, arbeiten, gekauft und haben den jetzt zum Keller ausgebaut. Also der Keller ist ausgebaut, ist saniert worden, so dass man richtig arbeiten kann. Und wir haben sogar einen kleinen Gewölbekeller unten, wo die Holzfässer liegen. Und dann haben wir noch eine Ferienwohnung. Also wir haben gleichzeitig, können die Gäste hier beim Winzer noch wohnen. Und wenn sie wollen, mit rauskommen auf den Weinberg. Weil Hilfe ist immer gebraucht.
Ja, also Langebrück, ich kenne das jetzt dadurch, dass ich euch da besucht habe. Es liegt direkt am Wald eigentlich. Ja. Es gibt auch ein Waldbad. No. Wenn es offen ist. Also es ist eine schöne Gegend und man ist wirklich nah auch an Dresden oder an andere. Also es ist vielseitig. Ich kann das auch mal jedem an Herz legen, mal zu besuchen.
Ja, wir haben das Waldbad, wir haben die Heide. Bis in die Sächsische Schweiz ist es auch nicht weit und nach Dresden sind es 10 Minuten. Also das ist, und gerade mit dem Zug von hier aus, und dann kann man noch weiterfahren Richtung Radebeul, dann ist man schon wieder in der Weingegend. Also bis Radebeul an sich sind es von hier aus gesehen 25 Kilometer, ist nicht weit.
Cool. Und sag mal, macht ihr noch einen Tresterbrand? Ich hatte da was gelesen.
Ja, wir haben einen Tresterbrand aus Scheurebe und Traminer gemacht. Also nicht wir, sondern das hat der Martin Wagner gemacht, aus der Spirituosenmanufaktur. Den habe ich auf der Messe kennengelernt. Und das Putzige ist, als ich mit ihm beschlossen hatte, dass wir das machen, diesen Tresterbrand, haben wir den zum ersten Mal verkostet. Und da sagte er zu mir, na, für meinen ersten Tresterbrand ist der gar nicht so schlecht. Und ich dachte, das wäre ein Profi. Also der ist ein Profi. Also das ist, der hat ein feines Händchen dafür. Diese Liköre, die er macht, die Brände, die er macht, die sind einfach unheimlich weich und fruchtig. Und das hat mich so begeistert. Er macht nur aus sächsischem Obst, macht er diese Liköre und Brände. Und deswegen habe ich das beschlossen, dass ich das mit ihm mache. Und es verkauft sich aber bei uns jetzt als Tresterbrand. Da geht immer mal so eine Flasche weg. Ist auch eine feine Sache. Aber jetzt so, dass ich jetzt da in großen Mengen in die hochprozentige Alkoholproduktion gehe. Da bleibe ich beim Wein. Aber den Trester von der Scheurebe und vom Traminer, die sind schon extra, also die sind schon richtig gut dafür, weil sie eben wirklich eine schöne Fruchtigkeit noch haben.
Und sag mal, was aktuell machst du gerade im Weinberg oder im Weinkeller?
Also, heute habe ich zum Beispiel Syrah gefüllt. Oh. Ja, wir haben 15 Magnum-Flaschen und 24 0,75er Flaschen gefüllt. Habe ich aber gleich aus dem Holzfass gemacht. Also, ich fülle die Rotweine sowieso alles unfiltriert und direkt aus dem Fass in die Flasche. Also, kann auch mal sein, dass man ein bisschen, wie sagt man,
Depot in der Flasche
kann. Das kann beim Rotwein möglich sein. Wir werden auch unser Halbstück Riesling und den Grünveltliner werden wir auch unfiltriert füllen. Und ja, das war so zum Keller. Und was mache ich gerade draußen? Heute Abend geht's raus, Frostwache. Wir haben ja die Eisheiligen. Ja, genau. Wir haben Spätburgunder nämlich gepflanzt und es soll Bodenfrost geben. Und da habe ich mir überlegt, dass wir, ich habe das mal mit Kerzen probiert, aber die Kerzen sind dann nacheinander ausgegangen und da rannte ich die ganze Nacht über den Berg mit dem Feuerzeug und habe das nicht hingekriegt. Wir haben auch schon Frostfeuer gemacht letztes Jahr im Grünen Veltliner. Ich denke, wir werden diese Nacht Bodenfrost kriegen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die Spätburgunderstöcke mit solchen Kaffee-Pappbechern drüber stülpen als Schutz. Mhm. Und ansonsten sind wir jetzt dabei. Ich habe die Berge eigentlich alle soweit ganz gut fertig gemacht. Ich habe einmal alles schon durchgesenzt, gemulcht. Frostruten haben wir noch teilweise stehen, die werde ich dann morgen abschneiden. Und dann geht es schon ans Ausbrechen. Also das heißt, die Triebe, die wir nicht brauchen, werden jetzt entfernt, damit wir schön viel Luft zwischen den Trieben haben, die wir dann später brauchen. Bewässern muss ich aktuell nicht. Ich gucke gerade raus. Ich glaube, wir sind jetzt fast bei 10 Liter auf dem Quadratmeter und wir kriegen bestimmt noch 5, 6 Liter. Ja. Also bewässern müssen wir aktuell nicht. Obwohl wir überall Bewässerung liegen haben. Das wird ja noch großes Thema werden hier. Die Trockenheit in der Landwirtschaft.
Da dürfen wir gespannt sein, wie das auch ja, umgesetzt wird und wie die Pflanzen das, wie sie damit auch lernen, zurechtzukommen.
Ja, man hat ja früher immer gesagt, dass die Böden offen gehalten werden müssen, dass die radikal kein Gras darf draufstehen. Und das hat sich auch geändert. Man macht jetzt Einsaaten, um einfach die Biodiversität, sagt man, der Böden zu erhöhen, um den Humusgehalt zu erhöhen und damit wieder mehr Wasserhaltefähigkeiten zu haben. Ja, da müssen wir einfach gucken, dass wir das dieses Jahr noch mehr hinkriegen. Aber das ist halt immer alles wieder mehr Aufwand. Und solange man aber Freunde und Familie hat, so wie es eben bei uns ist, klappt das so ganz gut. Also keine Angestellten, sondern wirklich nur Freunde und Familie, die da mitmachen. Ja.
Na schön, dann freue ich mich erstmal. Ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende unseres Gesprächs. Oh. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf die Verkostung mit den Gästen und freue mich auch, dir dann einfach ein Feedback zu geben, was die Menschen von deinen Weinen halten, ja, wie sie sie empfinden, verkosten.
Sehr, sehr gerne.
In diesem Sinne, mach's gut.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.